Hallo, hallo! Bevor es losgeht, Leute, haben wir noch eine kurze, ganz wichtige Durchsage.
Ja, wir sind nominiert beim Podcastpreis und wir würden uns so sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre eine Riesenehre, ein riesengroßes Kompliment an uns.
Weil es liegt in eurer Hand. Es ist der Publikumspreis für Spannung. Das heißt, wenn ihr alle abstimmt, dann können wir das Ding zusammen gewinnen. Und wir haben uns auch was überlegt, Leo, oder? Wir bringen einfach eine extra Folge raus, wenn wir gewinnen.
Also es gibt auf jeden Fall als Dankeschön von uns, falls wir den Podcastpreis gewinnen, eine Folge als Dankeschön.
Also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcastpreis Mord auf Ex googeln und abstimmen. Dankeschön!
Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge. Gleich geht's los mit den neuen Folgen von Die Nachbarn neue Spuren. An dieser Stelle aber kurz mal zwei redaktionelle Ankündigungen. Erstens, dieser Podcast wurde verfilmt. Dokumentation zum Fall Andreas Daso könnt ihr ab sofort kostenlos euch anschauen und zwar auf join.de oder auch in der Join-App oder auch auf pro7.de, dort in der Mediathek. Einfach nach unschuldig im Gefängnis? Der Fall Andreas Daso suchen und dann findet ihr unsere Dokumentation. Es ist außerdem eine riesengroße Unterstützung, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung dalasst, den Kanal abonniert oder Freunden weiterempfehlt. Und die letzte Sache, da werden sich jetzt alle freuen, die auf den Mord auf Ex-Gin warten oder generell Gin mögen. Wir haben nämlich zusammen mit der Distillerie The Duke einen eigenen True Crime Mord auf Ex-Gin entwickelt und können ab sofort auch das Release-Datum verkünden. Und zwar ist das der 14. November. Also alle, die Lust haben auf einen neuen Gin, der auch in Farbe, Geschmack, Rezeptur und Designs komplett neu sein wird, die sollten sich am besten dieses Datum direkt eintragen. Es ist nämlich wieder nur eine limitierte Edition. Und alle Infos dazu folgen hier im Podcast oder auf Social oder auf modofx.de.
Das hier ist Folge 3 von Die Nachbarn. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, dann geht doch nochmal zu Folge 1 zurück.
Zuletzt bei Die Nachbarn, neue Spuren.
Dass ich ein turnusgemäßes Gespräch mit dem Polizeipräsidenten hatte und der sich da schon sehr früh auf den Herrn Daso als Täter festgelegt hat. Ganz klipp und klar hat er mir das gesagt. Ziemlich genau wörtlich, wie ich da reingeschrieben habe, würde ich es auch beeilen.
Ich hoffe, ich habe was Positives für euch. Ich habe mich mit der Person heute noch kurzfristig treffen können.
Oh mein Gott, Lynn.
Ja? Was ist los?
Wir haben eine Nachricht bekommen. Ja. Da draußen, der Mann gerade vor dem Restaurant, das war der...
Hä, willst du mich verarschen?
Der hat uns gesehen.
Es ist 7 Uhr morgens. Wir liegen noch im Bett in unserem Hotelzimmer. In Babenhausen wird es langsam hell. Der Sturm hat sich immer noch nicht gelegt. Unter dem Dach hört man den Wind heulen.
Leo, wir müssen aufstehen.
Boah, nimmst du echt schon jetzt auf gerade?
Hier.
Oh.
Leo zieht sich knurrend die Decke über den Kopf. Früh aufstehen gehört definitiv nicht zu ihren Kernkompetenzen. Als wir die Decken zurückschlagen, merken wir, dass es eiskalt ist. Nachdem uns der potenzielle Zeuge Brutus am Abend zuvor beobachtet hat, fühlen wir uns nicht mehr ganz so wohl in der kleinen Altstadt von Babenhausen. Da er uns bereits erkannt hat, muss er sich ja wohl schon mit uns auseinandergesetzt haben und mittlerweile wissen, was wir machen. Deswegen fragen wir ihn direkt nach ein paar konkreten Dingen, die wir von ihm wissen wollen. Im folgenden Chatverlauf ist Brutus eingesprochen worden.
Hallo. Ah, du hast uns also schon gesehen, dann warst du das ja da draußen.
Jupp.
Du wurdest mir als Kenner und guter Kontakt in Babenhausen genannt. Könntest du dir vorstellen, uns ein bisschen was zu Babenhausen und der Vergangenheit hier zu erzählen? Zu den Amerikanern, zur organisierten Kriminalität, zur Bordellszene von früher?
Ich mach mit meinem Kopf. Meld mich gleich nochmal.
Nach dem Chatverlauf telefonieren Leonie und Brutus. Sie fragt, ob er Klaus Toll gekannt habe oder zum Beispiel den Rocker Tom.
Okay, also. Erstmal, er war eigentlich ganz nett. Ja. Also voll offen.
Also
ja.
Nicht so gruselig, wie wir gestern dachten.
Nee, also wirklich nett. Und ich glaube, dass der sich jetzt ein paar Folgen schon von uns angehört hat, von der ersten Staffel, weil der wusste voll viel.
Echt?
Ja. Also okay. Der wusste so ein bisschen, also der wusste einfach, ich wollte ihm so ein bisschen was erklären, der meinte, ja, der hatte schon einen Plan. Und ich habe ihm deswegen jetzt einfach schon so einen Auftrag gegeben. Ich habe jetzt gesagt, er wusste jetzt nichts über den Rocker.
Ja.
Deswegen habe ich gefragt, ob er sich mal umhören kann. Okay, vielleicht kann er uns da schon die Tage jetzt irgendwie was sagen.
Weil hat er gesagt, ob er da eine Chance sieht?
Ja, er meint, er hört sich jetzt um und er kennt so ein bisschen Klaus Toll.
Okay, spannend.
Und wegen dem Treffen, ich habe jetzt mal gesagt, man kann ja mal gucken, ob man sich auch hier irgendwie nochmal trifft, vielleicht im Hotel oder so. Und er meint, er meldet sich nochmal.
Hoffentlich trifft er sich mit uns.
Danach brauchen wir jetzt erstmal Kaffee. Wir ziehen uns einen warmen Pullover über und gehen runter zum Frühstücksbuffet. Wir sind die einzigen im Frühstücksraum und auch an der Rezeption steht niemand.
Kannst du ein bisschen Kaffee?
Am Buffet gibt es nicht die größte Auswahl. Orangensaft, ein paar aufgeschnittene Tomaten und als vegetarische Alternative abgepacktes Nutella. Davon greifen wir uns gleich eine Handvoll, zwei helle Brötchen und eine Kanne Kaffee.
Okay.
Das sollte reichen. Wir setzen uns an einen der alten Tische und planen die nächsten Tage.
Wollen wir mal kurz durchgehen? Also wir telefonieren halt nochmal alle durch, ne?
Mhm.
Und hatte sich bei dir jetzt der Friseur gemeldet wegen der Uhrzeit?
Ja, der meinte 15 Uhr geklappt.
Ah, geil, okay. Aber ich würde sagen, wir können trotzdem mal schon mal ein bisschen eher dahin fahren, oder?
Mhm.
Lass uns doch das ansteuern in Rottgau zum alten Wohnhaus und ja. Das ist doch, glaube ich, schon mal ganz gut. Dann ist der Tag wahrscheinlich auch schon voll.
Lass uns doch kurz zu Ende frühstücken, alles packen und los.
Auf unserer Suche nach Menschen, die die Familie Toll kannten und uns sie ein bisschen besser beschreiben könnten, sind wir auch auf den ehemaligen Friseur der Familie gestoßen. Nach unserer ersten Podcast-Staffel hat er sich bei uns per Mail gemeldet. Wir hoffen uns von ihm, mehr Informationen über die Familie Toll zu erhalten. Der Friseurladen ist in Rottgau, in der Nähe von Babenhausen. Wir beschließen, schon früher nach Rottgau aufzubrechen. Warum? Hier haben die Tolls gewohnt, bevor sie am 1. Juni 1999 nach Babenhausen gezogen sind. In Babenhausen hatten die Tolls so gut wie keine Freunde oder privaten Kontakte. Vielleicht gibt es aber in ihrem alten Wohnort irgendwen, der sie besser kannte? Wir steigen ins Auto und fahren los. Rottgau liegt etwa 20 Minuten von Babenhausen entfernt. Die Kleinstadt hat etwa 45.000 EinwohnerInnen. Von der Hauptstraße aus sehen wir bereits den Wohnkomplex, in dem die Tolls damals wohnten. Wir parken das Auto in der Hauptstraße und laufen zum ehemaligen Wohnkomplex der Tolls.
Okay, Logbucheintrag. Wir sind jetzt gleich vor dem Haus der Tolls.
Einfach so ein Plattenbau, ziemlich trist, ehrlich gesagt.
Ja, hier.
Ah ja.
Ja, ist sehr riesig, sehr viele Wohnungen.
Wollen wir jetzt einfach mal reingehen?
Ja, aber was willst du machen? Also
klingeln?
Und einfach mal fragen, ob jemand die Tolls kannte?
Ja.
Ja, lass uns das nochmal probieren. Soll ich hier mal probieren? Was?
In den Akten sind wir auf ein Interview mit einer ehemaligen Nachbarin der Familie Toll gestoßen. Sie hat direkt neben der Familie Toll in diesem Plattenbau gewohnt. Wir würden gerne mit ihr persönlich sprechen. Wir haben sie auch bereits angefragt, allerdings bisher noch keine Antwort bekommen. Wir klingeln bei einigen Wohnungen. Auf gut Glück.
Und?
Also es hat nur eine Person geöffnet und die kannte die Familie nicht. Die ist ja erst danach eingezogen.
Und die anderen wollten nicht sprechen?
Es hat nur eine einzige Wohnung geöffnet.
Okay. Also, haben wir zum Friseur jetzt, meinst du?
Ich würde jetzt zum Friseur fahren.
Okay.
Und so brechen wir vom Wohnhaus der Tolls auf zu ihrem ehemaligen Friseur. Es sind gerade mal 5 Minuten Fahrt mit dem Auto. Nur wenig später stehen wir vor einem grauen Häuschen. Ein kleines Schild hängt neben der Tür. Salon Rudolf. Die Opferfamilie Toll hatte sich rund 20 Jahre lang immer an einem Samstag früh die Haare im Salon Rudolf schneiden lassen. Erst bei Thorstens Papa, später dann bei Thorsten selbst. Thorsten wurde deshalb auch 2009 von der SOKO befragt. Er wusste zum Beispiel, dass Klaus Toll immer sehr früh morgens gegen 4 Uhr aufgestanden ist und das Haus verließ. Eine Information, die der Polizei vorher nicht bekannt war. Laut Ermittlungsstand war das auch die Uhrzeit, um die er ermordet wurde. Wir wollen wissen, was hat Thorsten noch mitbekommen? Thorsten hat gerade Mittagspause und so ist der Friseur Rudolf komplett leer. Bis auf Thorsten natürlich. Der kommt uns direkt entgegen. Er ist ein breit gebauter Mann. Er trägt ein Eintracht Frankfurt Trikot und hat eine Glatze. Er setzt sich für unser Gespräch auf einen Stuhl. Hinter ihm eine Wand, schwarz-weiß gestreift. Die Farben der Eintracht. In der Mitte das Logo des Vereins.
Ja, das ist richtig. Die Familie Toll war fast 2 Jahrzehnte hier bei uns als Kundschaft im Laden gewesen. Und ich habe der Familie seit 98, 99 die Haare geschnitten. Kam immer zu dritt. Ja? Die Astrid, die Petra und der Klaus Toll. Und ich habe die auch alle drei bedient. Astrid durch ihre auch Krankheit, Behinderung, war mir bekannt, hat man auch gemerkt, keine Frage.
Wie hat man das gemerkt?
Ja, durch ihre, sie war so ein bisschen immer mal so mit 2 Persönlichkeiten, sage ich mal. Ne? Also das war schon so der Fall, dass sie manchmal so ein bisschen mit sich selber gesprochen hat und dann aber wieder mit der Mutter.
Und wie würden Sie die Familie Toll generell beschreiben?
Sehr verschlossen, etwas seltsam, ja, eigenartig auch. Und mit ihm hatte ich ja auch beim Haarschneiden dann auch mich unterhalten, auch über, ich sage jetzt mal, Gott und die Welt, normale Themen. Und das war dann, ja, das war okay. Aber so groß, persönliche Sachen sind da auch nicht gelaufen. Also die sind da auch wenig gekommen. Ich wusste von ein paar Gewohnheiten, das hat er mir gesagt.
Zum Beispiel?
Dass er früh morgens, und zwar jeden Tag, um 4:30 aufsteht, weil er dann in sein Fitnessstudio in den Keller gegangen ist.
Wie war denn das Verhältnis untereinander?
Normal bis kühl, nenne ich es mal. Also nur, ja, Standard sozusagen. Also da ist jetzt nicht, was weiß ich was. Ich fahre jetzt nach Heusenstamm auf die Bank, das hat er ja jedes Mal gemacht, nachdem er fertig war, da ist jetzt nicht noch 5-mal umarmt worden, nein.
Die kamen auch dann zusammen hierher?
Die kamen immer zusammen hierher, bis dann die Petra halt nicht mehr kam. Das war dann, muss um die Zeit gewesen sein, als sie von hier nach Babenhausen gezogen sind. Kurze Zeit später war dann, so ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber dann war die Petra auf einmal nicht mehr da.
Einfach so nicht mehr. Und sie wussten auch nicht, ob die ihn
gefragt, krank, fertig, Thema beendet. Dann kam der Klaus, also der Herr Toll, mit der Astrid immer zusammen her.
Und wann haben Sie erfahren, was der Familie Toll passiert ist?
Das weiß ich ziemlich genau, weil ich an diesem Tag mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau in Urlaub geflogen bin. Und wir sind in Ägypten gelandet und dann habe ich halt meinen Vater angerufen, dass wir gut daheim sind. Besser gesagt, gut im Urlaub angekommen sind. Und da hat er mir das erzählt. Stell dir vor, in Babenhausen sind 2 Menschen erschossen worden. Und ich habe da sofort getippt auf die Familie Toll, weil...
Das war Ihr erster Gedanke?
Ja. Das weiß ich auch noch genau wie heute. Ganz, ganz komisch.
Krass. Ja. Wie kam das?
Weiß ich nicht. Das ist Bauchgefühl. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen.
Würden Sie denn sagen, dass die Familie oder speziell der Herr Toll jemand war, mit dem man sich nicht so anlegen sollte vielleicht?
Ich hätte es nicht gemacht. Also ich fand, er war dann schon mitunter auch mal aufbrausend. Das kann ja schon werden. Also auch wenn Themen da waren, wenn wir mal irgendwie beim Haarschneiden über, keine Ahnung jetzt was im Einzel, aber wenn es da mal was war, wo es ihn, der hat ihn schon sehr schnell aufgeregt. Ja.
Wir verlassen den Salon Rudolf. Schweigend gehen wir zurück zum Auto. Im Kopf haben wir vor allem eine Frage. Warum hat Frau Toll seit dem Umzug nach Babenhausen kaum noch das Haus verlassen? Was ist passiert, dass sie auf einmal, wie Thorsten sagte, nicht mehr da war? Dieser Satz lässt uns nicht mehr los. Wir fahren zurück zum Hotel Schwarzer Löwe und schreiben ihn auf einen Notizzettel. Dieser Zettel wiederum kommt an unsere Wand im Hotelzimmer, auf welcher sich Notiz für Notiz langsam eine große Pinnwand bildet. Denn neben den vielen Snacks, den Podcast-Mikros und den Akten haben wir auch ausgedruckte Bilder und Karten vom Tatort dabei, von den Betroffenen und der Stadt Babenhausen. Auch Evas Adressen und Notizen hängen wir dazu. Ihr haben wir übrigens auch Bescheid gegeben, dass wir nun zurück in Babenhausen sind. Doch noch weiß Eva nicht, wann sie uns treffen kann. Sie muss schließlich erstmal sicher gehen, dass niemand etwas davon mitbekommt. An dieser Stelle hier mein kleiner Einschub. Man könnte ja jetzt denken, unser Alltag auf Recherchereise gleicht einem Krimi. Jede Minute passiert was, dauerhaft in Gefahr und auf der Hut. Ein Zeuge und ein Hinweis nach dem nächsten, immer in Action. Wie James Bond oder die drei Fragezeichen, nur in echt. Joa, ganz so spektakulär ist es natürlich nicht. Wenn wir hier jetzt mal ganz ehrlich sind, verbringen wir die meiste Zeit mit Warten. Warten darauf, dass uns jemand schreibt, dass sich jemand zurückmeldet. Warten darauf, dass wir in den Akten etwas Neues, Wichtiges entdecken. Warten aufs Curry beim Abendessen. Warten aufs Interview mit einem Lokalreporter. Auch nachdem wir bei Thorsten waren, warten wir erstmal eine Runde. Denn weder Brutus meldet sich, noch Eva hat irgendetwas Neues für uns über den gesuchten Rocker Tom. Aber wir haben woanders Glück. Unter unseren vielen Posts und den örtlichen Facebook-Gruppen erscheint plötzlich ein neuer Kommentar. Und dieser wirkt interessant. Hallo, ich habe euch eine Nachricht geschickt. Ich und mein Ehemann hatten damals eine merkwürdige Begegnung mit Klaus Toll. Wenn ihr wollt, können wir telefonieren. Liebe Grüße, Katja. Natürlich rufen wir sofort an. Und schneller als gedacht verabreden wir uns für ein persönliches Gespräch bei uns im Hotel. Am nächsten Tag kommt Katja Soda mit ihrem Ehemann vorbei. Wir setzen uns im leeren Frühstücksraum an einen der vielen Holztische. Katja kommt selbst aus Babenhausen. Ihr Mann ist vor Jahren hierher gezogen. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Sie wirken ein bisschen aufgeregt. In ein Mikrofon zu sprechen sei für sie etwas Neues. Dann fangen die beiden an zu erzählen. Wenn eine Person redet, nickt die andere zustimmend.
Vielleicht einmal kurz nochmal darauf zurückkommen, wie es überhaupt entstanden ist. Ich habe ja auf Facebook gepostet, in der Babenhausen-Gruppe, wo du ja Mitglied bist. Okay. Und dann hast du meinen Post gesehen und dich gemeldet.
Genau. Also ich habe das dann gelesen und dachte, okay, wir haben lange darüber diskutiert immer, auch über das Thema. Und dann haben wir uns halt überlegt, nee, jetzt müssen wir das mal sagen, dass uns da auch was komisch war. Also gerade mit dem Herr Toll, weil wir die Begegnung mit ihm hatten. Und daraufhin, ob das jetzt was bringt, wussten wir nicht. Und daraufhin haben wir die Nachricht an dich geschrieben.
Was war diese Begegnung und wie kam die zustande?
Also wir haben ein Haus gesucht und wollten eigentlich in Babenhausen bleiben und haben den Herrn Toll kontaktiert, weil in Heggershausen war ein Haus zum Verkauf gestellt und dann haben wir ihn angerufen und haben das Haus mit ihm besichtigt und so sind wir in Kontakt mit ihm gekommen.
Ja, zwei Häuser hatten wir uns mit ihm angeguckt. Genau. Also daraufhin hat er uns noch ein Objekt angeboten und das haben wir an zwei Tagen mit ihm dann quasi besichtigt.
Wann war das?
Boah, das ist eine gute Frage. Es war so Anfang 2000, waren wir.
Naja, 2006, 2007 war
sowas
das so
um den Dreh rum.
Also so gut zwei Jahre vor dem Mord.
Ja. Also deswegen haben wir da auch nie irgendwie das mit in Verbindung gebracht. Das war einfach nur irgendwie ein komischer, fader Beigeschmack, wo wir uns oft drüber unterhalten haben, dass das jetzt schon komisch ist, was uns da passiert ist.
Was war denn so komisch?
Es ging halt darum, dass wir uns zwei Häuser angeguckt hat. Er war sehr redegewandt, er hat uns das auch alles erklärt. Da sind wir damals durch dieses Haus durchgelaufen, das kam aber für uns nicht in Frage. Und er hat immer mehr Fragen gestellt. Ja, wollt ihr denn unbedingt hier bleiben, hier in der Region? Und warum denn Babenhausen oder Hergershausen? Also seid ihr euch hier sicher? Oder fühlt man sich hier sicher? Ist das so toll? Wir haben damals
fühlt auch, man sich hier sicher, hat er gefragt?
Ja, also es ging darum, dass wir gesagt haben, ja, also hier ist alles toll und hier kennt jeder jeden. Und dann hat er so ein bisschen die Fühler ausgestreckt. Ist da nicht irgendwo was, was nicht so ganz stimmig ist? Und dann haben wir damals halt gesagt, ja, natürlich gibt es hier auch Ecken, die wahrscheinlich wie überall nicht so toll sind. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist ja alles okay. Und daraufhin hat er dann tatsächlich uns die Frage gestellt, gibt es hier im Umkreis auch eine Möglichkeit, irgendwo eine Waffe herzubekommen? Und dann standen wir als
Jungeltern.
Jungeltern, total geschockt vor ihm und dachten eigentlich ehrlich, weil er einfach auch so ein komischer Kauz war, ja. Wir dachten wirklich, der macht doch jetzt einen Witz irgendwie. Also man kann das gar nicht so, sag mal, man kann es nicht beschreiben. Ne?
Nee, es war, wie gesagt, es hat dann so ein bisschen zu dem Auftreten so auch gepasst. Ne? Also dieses Gesamtbild war einfach dann nicht mehr so rund. Und wie gesagt, wir haben uns dann auch ein bisschen unwohl gefühlt. Und wie gesagt, als Jungeltern hat man, glaube ich, auch andere Gedanken, wie nach
einer... Wo bekomme ich denn eine Waffe jetzt?
Wie bekomme ich eine Waffe?
Wahrscheinlich nicht, wo man eine Waffe herbekommt.
Nein.
Nein, tatsächlich, das wissen wir heute noch nicht.
Also das war wirklich so, wir sind da rausgegangen und wir sind wirklich fassungslos nach Hause gelaufen, weil es war damals nicht weit von da, wo wir gewohnt haben. Und wir waren beide total verwirrt. Ne? Wenn dir jemand so eine Frage stellt, kriegt man nicht jeden Tag gestellt. Und dieses komplette Männchen an sich mit dieser Frage hat uns im Kopf sehr überfordert.
Und was hast du geantwortet auf die Frage?
Sicherlich hat man hier Ecken und Wege, wo man Waffen bekommt, ja. Und dann sagte er ja, ob ich ihm da einen Tipp geben könnte. Und daraufhin haben wir nur gelacht und haben gemeint, das ist jetzt leider nicht unser Metier, ne? Mhm. Also da haben wir überhaupt nichts mit am Hut.
Und wie hat er dann wiederum reagiert?
Er hat es überspielt. Also er hat es dann überspielt und hat gemeint, er weiß jetzt genau, was wir brauchen und was er für uns so suchen muss. Und falls er nochmal was Interessantes hat, würde er sich bei uns melden.
Und habt ihr diese Information schon mal jemals der Polizei oder der Justiz irgendwie erzählt?
Nee, wir dachten aber auch nicht, dass es wichtig wäre. Also ganz ehrlich gesagt, weil wir den Fall so ein bisschen, bis euer Podcast rauskam, auch so ein bisschen anders, sagen wir mal, anders gesehen haben. Ne?
Also erst nachdem du dann diesen Aufruf gestartet hast, haben wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich schreibe das jetzt einfach mal. Ja, man weiß nicht, was es für eine Bewandtnis hat. Und deswegen kam das dann zustande. Aber gefragt sind wir nie worden. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob wir bei ihm als Kunde in den Akten geführt wurden.
Ist ja schon länger her gewesen.
Genau.
Genau.
Ja. Aber spannend, dass das noch nie irgendwie aufgegriffen wurde.
Ja, aber wir hatten das auch, also wir haben diese Brücke tatsächlich auch nie geschlagen. Ne? Jetzt, wo du sagst, dass es spannend ist und so weiter. Ja, jetzt ist so naheliegend. Ne? Ja, stimmt. Er hat nach einer Waffe gefragt, hat er Schutz gesucht. Vielleicht liegt da was in der Vergangenheit oder so, aber für uns war das immer nur ein bisschen, naja, es war eine komische Begegnung. Ne?
Sagen wir es mal so. Ein komischer Mensch.
In den Polizeiakten haben wir schon gelesen, dass Klaus Toll einen anderen Mann, den bereits verstorbenen Pizzaboten Osman Sadic, auch nach einer Waffe gefragt hat. Jetzt aber wissen wir, dass das nicht das einzige Mal war. An unserer Pinnwand ergänzen wir: ungefähr 2 Jahre vor dem Mord nach Waffe gefragt. Wofür? Wir fragen uns, hätte diese Information der Polizei in den Ermittlungen geholfen? Und wie verzweifelt muss man sein, wenn man 2 Kunden nach einer Waffe fragt? Auf unserer To-Do-Liste steht auch ein anderer Name, Hendrik Stoffel. Auch Hendrik hat sich bei uns gemeldet, und zwar auf Instagram. Er hat mehrere Kontaktpunkte zum Fall Andreas Daso. Hendrik hat uns eine Adresse geschickt. Er sei gerade mit ein paar Kumpels in seiner Hobbywerkstatt. Wir können gerne vorbeikommen. Im Halbdunkeln fahren wir durch das Industriegebiet in Babenhausen. Doch die Adresse wird uns von Google Maps nicht eindeutig angezeigt. Wir stellen das Auto vor einer Fabrik ab und gehen die letzten Schritte zu Fuß. Dann erreichen wir eine große Stahltür. Hier müsste es eigentlich sein. Lynn drückt die Tür auf. Dahinter sehen wir zuerst einen großen Trecker, dann mehrere Boote, Quads und Motorräder. Hendrik kommt uns entgegen. Er ist sehr sportlich, begrüßt uns freundlich und macht viele Witze in unserem Gespräch. Gemeinsam mit seinen besten Freunden versucht Hendrik, hier jegliche Fahrzeuge wieder in Gang zu bringen. Außerdem ist Hendrik mittlerweile erfolgreicher Unternehmer. Während Hendrik mit uns spricht, lehnt er sich lässig an einen blauen Jetski an.
Du hast dich ja bei uns mal per Instagram gemeldet, weil du gesagt hast, du würdest uns gern was erzählen. Was war der Grund, warum du uns geschrieben hast?
Ich hatte für mich dieses Thema, weil das bei uns in der Familie natürlich durch die Gesamtsituation schon stark diskutiert wurde, lange Zeit eigentlich ad acta gelegt und hatte mich damit arrangiert, dass es so ist, wie es ist. Hat mich aber auch nie tiefergehend damit beschäftigt. So, als ihr dann angefangen habt, diesen Podcast zu machen und vielerlei Dinge sozusagen auf den Tisch kamen, von denen ich vorher auch nichts wusste. Also ich wusste schon ein paar Sachen, ich wusste aber manche Dinge auch nicht und im Detail. Und dann hat sich für mich halt nochmal ein anderes Bild geformt. Ne? Und in dem gesamten Kontext habe ich dann überlegt, dass ja auch mir quasi da ein paar, ich sag mal, seltsame Dinge passiert sind in dem Zusammenhang mit den Ermittlungen damals. Und dann habe ich gesagt, hey, ich schreibe sie einfach mal an und vielleicht können sie mit der Information was anfangen. Also für mich Ja, war der Gedanke, dass da jemand vielleicht zu Unrecht im Gefängnis sitzt, schwer erträglich. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich zumindest das, was ich weiß, dazu beitragen.
Und jetzt kommen wir auch ziemlich schnell zu dem Punkt, warum sich Hendrik bei uns gemeldet hat. Auch er hatte Kontakt zu den ErmittlerInnen.
Damals, als dieser Mord passiert ist, haben die anscheinend sehr früh in alle Richtungen ermittelt. So, und dann hat man natürlich geschaut, gibt es irgendwo Kontaktpunkte und wie sehen die aus? Und ich hatte leider anscheinend ein paar Kontaktpunkte zu der Geschichte. Ich war damals bei der Bundeswehr eigentlich, habe aber immer noch mal in der Pizzeria gejobbt und habe da Pizza ausgefahren beim Danino. Und die Familie Toll hat quasi immer mittags von uns Mittagessen bekommen. Und normal ist der Osman, das war der ältere Fahrer, den wir da hatten, das immer gefahren, aber in Ausnahmefällen sozusagen auch wir. Also das heißt, es gab noch so mich und noch so zwei, drei Fahrer. So, und das war sozusagen der erste Kontaktpunkt. Der zweite Kontaktpunkt war, dass er relativ schnell dann irgendwie in die Richtung der Firma Aumann ermittelt wurde. Und dann ist man da sozusagen auch bei meinem Vater ins Büro reinmarschiert. Der war damals Bilanzbuchhalter bei der Firma Aumann. Hat den Rechner konfisziert und alles, was an Daten war, da runtergezogen und so weiter. Und das war dann anscheinend der zweite Kontaktpunkt. Und ja, die haben am Anfang halt überall ermittelt. So, und so sind die halt auch bei uns daheim aufgeschlagen, ne? Mehrmals. Und ja, in dem Kontext haben sie dann immer wieder, ich sag jetzt mal, schon stark Druck aufgebaut. Obwohl, also aus meiner Sicht gab es keine Notwendigkeit für die Kripo, meinen Vater oder auch meine Mutter da so unter Druck zu setzen, weil einfach nichts, aber auch gar nichts in die Richtung gezeigt hat. Und ja, man hat dann irgendwie sich Zettel auf den Tisch gelegt, wo oben drauf mein Name geschrieben war. Und als mein Vater dann nachgefragt hat, was es soll, warum da mein Name steht, hat man gerade die Hand drüber gelegt und gesagt, das hat sie gar nicht zu interessieren. So, und ja, das war so eine Sache. Das war so, die Art, wie die bei uns aufgetreten sind, war einfach nicht nett, wobei ich das ein Stück weit verstehen kann. Klar, es ist ein Doppelmord passiert, die haben einen hohen Ermittlungsdruck und natürlich will man auch möglichst schnell, ich sag mal, zu Ergebnissen kommen. So. Für Leute, die da jetzt nichts mit zu tun haben, ist es trotzdem so, dass es sich erstmal sehr komisch anfühlt, wenn man so befragt wird.
Das heißt, du glaubst, die Polizei hat dich verdächtigt, vielleicht auch den Mord an der Familie Toll begangen zu haben.
Also sie haben auch meinen Bruder beispielsweise gefragt, ob ich die Waffen von der Bundeswehr mit nach Hause bringe. So. Das heißt also, die Tatsache, dass ich bei der Bundeswehr war und sozusagen Waffenumgang und so weiter, hat die erstmal, sag mal, bewogen dazu zu sagen, naja, sollte man mal näher nachfragen. So. Ob sie mich verdächtigt haben, ich glaube, im Grunde haben sie jeden verdächtigt, weil sie einfach nichts hatten. Fakt ist, die hatten einen Druck, der war hoch, das hat man gespürt, weil jeder, der irgendwie, sag mal, mit den Polizisten damals zu tun hat, der hat direkt gemerkt, dass die mit sehr, sehr hohem Engagement unterwegs sind. Ich nenne es mal Engagement, aber es war, also ich fand es einfach, die Art war sehr daneben. So.
Die Polizei ist auf Hendrik aufmerksam geworden, da er einer der wenigen war, der überhaupt Kontakt mit den Tolls hatte. Er konnte sich als Pizzabote einen Eindruck über die Familie machen.
Ja, ich bin dann in die Tür gekommen und dann habe ich da reingeguckt und habe halt gesehen, dass da so eine Küchenzeile ist, aber die halt komplett in so, ja, Folie eingepackt war sozusagen. Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wofür habe ich eine Küche, wenn ich sie nicht benutze? Ja? Und die haben ja auch de facto nicht gekocht, sondern haben ja bei uns ihr Mittagessen bestellt. Und das ist halt so, also, weiß ich nicht. Ich meine, man muss sagen, wenn man da so durch die Gegend fährt, sieht man schon allerlei Spezialfälle, ja. Aber die, ja, also die Leute waren mir, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh ja, ich war jetzt von mir, toll, super. Sondern es war eher so ein bisschen, ja, speziell.
Diese Spezialfälle sollen vor allem auch laut Hendrik oft in der Cheers-Kneipe gewesen sein. Ein Grund, warum Hendrik diese eher ungern besucht hat.
Für mich nicht der Place to be. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Ich war da wohl zwei, dreimal in jungen Jahren, aber mir war das eher unheimlich, als dass ich mich da wohl gefühlt hätte.
Wie war es dann, als du, also...
Spielunke, also dunkle Kneipe... Einfach immer wieder so spezielle, wie soll man sagen, ein Späti zum Drinsitzen.
Klaus Toll hat Hendrik jedoch nie im Cheers gesehen. Als wir von Hendriks Garage zurück zu unserem Auto gehen, ist es bereits dunkel. Nur ein paar Straßenlampen erhellen die Straße.
Auch komisch, diese ganze Kombination schon wieder, oder?
Wir schauen auf unser Handy. Während wir bei Hendrik in der Werkstatt waren, haben wir eine Nachricht bekommen.
Okay, wir machen mal wieder so eine Art Logbucheintrag. Wir laufen gerade von Hendrik zurück. Und Leo, du hast ja mittlerweile von eine SMS bekommen, ne?
Genau, er hat vorgeschlagen, ob er zu uns ins Hotel kommt oder wir zu ihm nach Hause. Ich würde, glaube ich, beides nicht machen wollen.
Ich würde lieber Hotel machen als zu ihm nach Hause.
Ja.
Mhm. Lass uns doch vorm Hotel treffen, das ist mitten in der Innenstadt, das ist relativ belebt.
Ich würde jetzt einfach antworten, dass wir uns vorm Schwarzen Löwen treffen und dann können wir gucken, ob wir einen Platz da irgendwie im Restaurant finden oder irgendwo halt hingehen, oder?
Ja, finde ich gut. Okay, dann antworte das mal. Mhm. Und er hat gesagt, er hört sich nach dem Rocker um.
Der nächste Tag, 14 Uhr. Es ist immer noch stürmisch und kalt, die Straßen sind leer. Mittlerweile warten wir schon 10 Minuten. Dann kommt ein Mann um die Ecke. Er ist nicht besonders groß, dafür aber breit gebaut. Er trägt dunkle Klamotten. Auf seiner Kapuzenjacke das Logo eines Chapters einer Rockergruppe. Uns ist sofort klar, das ist Brutus. Direkt nach der Begrüßung macht es Brutus sehr deutlich, er möchte im Podcast nicht erkannt werden. Das folgende Gespräch ist deshalb ein Gedankenprotokoll. Eigentlich wollten wir mit Brutus im Schwarzen Löwen sprechen, aber das Restaurant des Hotels hat noch zu. Und so gehen wir direkt ins Café um die Ecke, das Pfannkuchenhaus. Im Nachhinein können wir gar nicht beschreiben, wie absurd diese Situation war. Das Pfannkuchenhaus ist nämlich in Babenhausen der friedlichste Ort, den man sich vorstellen kann. Die Kundschaft besteht vor allem aus alten Damen, die hier ihren Kaffeeplausch halten. Aber an einem kalten Tag im Januar sitzen hier auch zwei Journalistinnen und ein Rocker. Wir können einen Tisch ganz hinten ergattern. Leo bestellt einen Saft, der sich die wilde Hilde nennt. Für Lynn gibt es Pfefferminztee und Brutus nimmt einen schwarzen Kaffee. Brutus zieht seine Bikerjacke aus. Er trägt viele Tattoos an den Armen, den Händen, am Hals. Als unsere Getränke kommen, beginnen wir mit den Fragen. Leise fragen wir nach der Familie Toll, nach den Rockergruppierungen in der Gegend und nach Brutus' Einschätzung. Wer könnte die Tat begangen haben, wenn es nicht Andreas Daso war?
In der Szene muss schon viel passieren, dass du deinen umbringst. Wenn einer die Tochter vergewaltigt, dann ist klar, dass du sowas machst.
Sonst eher nicht?
Ja, vielleicht wegen Drogen oder so, aber sonst eigentlich nicht. Ich glaube aber nicht, dass der so Riesendinger gemacht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn, dann tust du ihn erstmal quälen, also ein paar Finger brechen oder so. Also, dass er das mal checkt, ne? Aber man bringt nicht die Frau und die Tochter direkt mit um.
Während Brutus uns übrigens gerade erklärt, wie man Finger bricht, erklärt die Kellnerin gerade am Nebentisch, dass der Schokokuchen auch vegan sei. Ist aber extra saftig. Wir vergessen den Schokokuchen und konzentrieren uns wieder auf das Gespräch mit Brutus.
Weißt du, wo Tom sein könnte?
Ja, ich habe mich mal umgehört. Aber natürlich immer blöd, wenn du über einen Member was rausfinden willst. Weil das machen wir ja auch nicht. Ich rede doch nicht über meinen Club und mit Bullen und Journalisten reden wir sowieso nicht.
Gut, dass Brutus uns anscheinend nicht als JournalistInnen ansieht. Er selbst hat, wie er sagt, das Hörspiel Die Nachbarn gehört. Danach hat er versucht, selbst ein bisschen was rauszufinden. Wir fragen weiter nach.
Kanntest du den Klaus Toll? Hast du den mal in der Kneipe oder so getroffen, im Cheers?
Ich war nur so 10 Mal im Cheers, aber manchmal hat man ihn gesehen, wie er aus dem Cheers rausgeschmissen wurde. Ihr habt ja auch von den Angels gesprochen, aber ich habe mich bei einigen Rockern umgehört und ehrlich gesagt, die Hells Angels sollen weniger aktiv in Babenhausen gewesen sein. Und Tom, der war auch nicht bei den Angels. Der war bei den Black Widows gewesen, aber dann hat er seine Kutte verkauft und da kriegst du natürlich Ärger, viel Ärger. Also zumindest eine gute Schelle. Und dann ist er mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mit einem Rocker gesprochen, der ihn kannte, aber auch der hatte seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm.
Und er weiß auch nicht, wo er mittlerweile wohnt?
Ja, er hat auch mal rumgefragt und der Tom müsste Richtung Friedberg jetzt abhängen.
Mehr weiß Brutus leider auch nicht. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal ein paar Ortsnamen. Wir trinken unseren Kaffee, den Pfefferminztee und die wilde Hilde aus und verabschieden uns vor dem Pfannkuchenhaus voneinander.
Wie fandst du das Gespräch?
Oh, war doch ganz freundlich alles.
Ja, irgendwie absurd, oder?
Komplett. Vor allem, hast du gehört, dass die Omas daneben über so richtig basic Oma-Stuff gesprochen haben und auch immer so ein bisschen zu uns rüber geguckt haben?
Ja, ich glaube, wir waren halt eine sehr seltsame Kombi.
Ja.
Also zum Anschauen auf jeden Fall. Aber ja, wir müssen lass uns gleich nochmal im Hotel in Ruhe drüber sprechen.
Thank you. Wir kehren zurück in unser Hotelzimmer und hängen ein weiteres Post-it auf. Friedberg. Diese Stadt ist unser nächster Anhaltspunkt. Für die nächsten Tage nehmen wir uns vor, die Kneipen in Friedberg abzutelefonieren. Vielleicht hat irgendjemand dort den Rocker Tom gesehen. Jetzt setzen wir uns aber nochmal aufs Bett und kramen die Akten und unsere Laptops hervor. Brutus hat uns nämlich noch zwei Dinge erzählt, die uns nicht mehr loslassen. Erstens, Babenhausen soll früher eine Hochburg der Prostitution gewesen sein. In einem Edelbordell von dem damaligen Rotlichtkönig Wolfgang Seher sollen Politiker und Prominente bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Wir erinnern uns. Davon hat uns auch Hendrik erzählt.
Wir waren hier sozusagen Prostitutionsstandort. Ja gut, wir hatten irgendwie zwei oder drei Bordelle, so wie ich das weiß. Und die Leute sind von der ganzen Welt hierher gekommen. Ne? Frankfurter Flughafen, relativ nah, 20, 25 Minuten. Und hier wurde dann das Rotlichtleben zelebriert. Also wenn ich irgendwo mal war und habe gesagt, wo ich herkomme, dann weiß komischerweise oft jemand, ach, Babenhausen, ja, da wo die Puffs sind, sag ich, ja. Da wo die Puffs waren, ja.
Um die Bordellszene von Babenhausen ranken sich viele Geschichten und Mythen. So haben wir von einigen Menschen in Babenhausen gehört, dass es eine Eisenbahn auf dem Gelände gegeben haben soll, genauso wie mehrere exotische Vögel und sogar zwei schwarze Geparden, welche den Eingang des Bordells von Wolfgang Seher bewacht haben sollen. Und auch die Presse wird auf die Etablissements am Rande der Stadt aufmerksam. So schreibt der Spiegel 1976:
Am Ortsrand von Babenhausen betreibt der Sexgastronom Wolfgang Seher einen ganzen Komplex moderner Landrefugien. Wand an Wand mit dem Nightclub Broadway Bar steht das Hotel Jetem. Unmittelbar neben dem Schwimmbad-Sauna-Club Damur leuchtet aus dem Wald an der Straße nach Aschaffenburg die blaue Neonschrift des Nightclub Damur. Der Drang nach Lust hat sich offensichtlich ganz allgemein verstärkt. Die Menschen sind im Gegensatz zu früher freier geworden, kommentiert der Frankfurter Ordnungsamtschef Thorsten Schiller den Prostitutionsboom.
Und auch die Bild-Zeitung schreibt über die Bordellszene in Babenhausen.
In diesem Edelbordell feierten in den 70er und 80er Jahren Politiker und Prominente wilde Nächte. Der damalige Besitzer, Rotlichtkönig Wolfgang Seher, ließ die Gäste sogar am Frankfurter Flughafen abholen und direkt in den Club bringen. Eine Flasche Champagner soll 800 Mark gekostet haben.
Der Boom der Bordellszene hält noch ein paar Jahrzehnte an, bis Wolfgang Seher 1990 wegen Förderung der Prostitution und Zuhälterei zu 7 Monaten Haft verurteilt wird. Dann verfallen die ehemaligen Bordelle. Ehrlich gesagt klingt diese für uns aber eigentlich eher so, als hätte jemand zu viel Tiger King geschaut. Doch seit dem Gespräch mit Brutus ist klar, an den Gerüchten ist doch was dran. Er erzählt uns, dass er selbst viel mit den Bordellen zu tun gehabt habe und seine damalige Freundin soll immer mit den damals noch kleinen Geparden gespielt haben. Wir wissen also nicht zu 100%, ob es Geparden, eine Eisenbahn oder exotische Vögel gab. Was wir jedoch wissen, die Bordellszene, die hat es gegeben.
Und mit ihr scheint noch etwas anderes nach Babenhausen gekommen zu sein. Die Drogen. Und die sind geblieben. Bis heute. Schon in mehreren Gesprächen ist dieses Thema immer wieder aufgekommen. So bezeichnet zum Beispiel ein Zeuge Babenhausen wie folgt. Hier schneit es auch im Sommer. Auch Eva hat uns schon am Telefon von einer aktiven Drogenszene berichtet und auch Brutus sagt zu uns im Gespräch, ja, in Babenhausen wird gedealt, vor allem mit Kokain. Und apropos Dealen und Drogen. Es gibt in den Akten tatsächlich einen anonymen Hinweis in diese Richtung. Es ist eine anonyme Notiz, die wenige Monate nach dem Mord an die Polizei gesendet wurde. Diese anonyme Notiz bringt Klaus Toll mit einem großen Drogendeal in Verbindung. Wir haben diese bereits in der vorangegangenen Recherche vor etwa einem Jahr entdeckt. Allerdings haben wir diese in der ersten Staffel von Die Nachbarn nicht weiter erwähnt, denn für die Polizei hat die Notiz zu keiner Spur geführt. Und hier wird es jetzt spannend. Sollte es doch eine aktive Drogenszene in Babenhausen geben, ist dann vielleicht auch an der anonymen Notiz mehr dran, als die Polizei vermutet hat? Wir sind fassungslos. Das könnte die Nadel im Heuhaufen sein, nach der wir so lange gesucht haben. Wir hängen die Notiz in die Mitte der Pinnwand. Hier steht jetzt:
FES 36. Sandra Pizzeria Treff Germania Babenhausen und Koch verkaufen Kokain. Sandra hat 40.000 Euro bei Herr Toll bekommen. Freunde sind informiert. ABW6UAS43. Produktion von Of X Productions. Redaktion Lynn Schütze, Leonie Bartsch, Anne Kless. Produktion Alexander Rusanas. Mit Musik von Lorenz Schütze.